Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Haspa Private Banking für Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir stimmen Privat- und Firmenvermögen perfekt ab. Denn die erfolgreiche Entwicklung von Privat- und Firmenvermögen lässt sich nicht getrennt voneinander planen. Unsere Beraterinnen und Berater bieten Ihnen in engem Zusammenspiel eine ausgezeichnete Betreuung und ein umfassendes Verständnis Ihrer Bedürfnisse mit Lösungen, die so individuell sind wie Ihr Fingerabdruck. Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch auf haspa.de/pb.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute einen Mann zu Gast, dem ich so gerne zuhöre wie wenigen anderen Menschen, weil er so formuliert und argumentiert, als hätte er vor jedem Satz, den er sagt, stundenlang nachgedacht. Es geht um Daniel Kühnel, der seit 2004 Intendant der Symphoniker Hamburg ist und von dem damals viele dachten, als er mit 31 Jahren den Posten antrat, naja gut, der ist bald wieder weg. Zum Glück ist er geblieben. Zum Glück für Hamburg und seine Kulturlandschaft ist er geblieben und ist jetzt, das kann man glaube ich sagen, fast eine Institution in der Stadt, 17 Jahre, nachdem er angefangen hat. Und darüber will ich mit ihm sprechen. Ich will mit ihm darüber sprechen, wie es ist, ein Orchester zu führen, das ja auch eine Firma ist. Über die Zeit natürlich der Pandemie ohne Kultur und warum er eigentlich für all das Jura studiert hat. Und vielleicht, lieber Herr Kühnel, fangen wir damit an. Warum Jura?
Also zunächst einmal bin ich sehr froh zu hören, dass Sie mir so gerne zuhören. Das nimmt gleich die ganze Anspannung von mir weg. Warum Jura? Ich bin aus Israel, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, nach Berlin gegangen, eigentlich um Musiktheaterregie zu lernen. Und das wollte sozusagen aufgrund ganz einfacher Gegebenheiten, ich kam zu spät wegen der Einschreibefrist, da hat es einfach nicht geklappt. Und da habe ich angefangen, Musikwissenschaft zu studieren, was ich in Berlin in den Sommermonaten, die ich schon vorher in Berlin manchmal verbracht habe, auch gemacht habe. Ich saß da in der Bibliothek und nach einem Semester nur Musikwissenschaft fand dann meine Mutter, dass ich entweder Arzt, Ingenieur oder Rechtsanwalt werden muss. Und da habe ich gesagt, nein, das machen wir dann so. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren. Ehrlich gesagt, war auch ein bisschen dabei die Erfahrung die Erfahrung von Neusein in einem Land, in dem man nicht aufgewachsen ist. Da war sozusagen immer ein bisschen mein Gefühl, du musst besser verstehen, wie es hier läuft. Du musst besser verstehen, wie die Regeln sind. Und das hat sich für mich damals, ich weiß nicht, ob es heute genauso wäre, ein bisschen übersetzt in studiere Jura. Damals waren die Berliner Busfahrer noch berühmterweise unfreundlich. Und ich dachte immer, wenn du Jura studierst, kannst du denen Paroli bieten. Das war alles ein bisschen in diesem Sinne.
Das hat sich, glaube ich, aber nicht geändert in Berlin, ne? Also ich weiß immer noch, wenn ich in Berlin in ein Taxi, man weiß sofort, wenn man in Berlin in ein Taxi steigt, dass man in Berlin ist. Meine Lieblingsszene war, wie ich in ein Taxi stieg und sagte, ich möchte einmal bitte, ich weiß gar nicht wohin, zum Reichstag, ist Quatsch, aber einmal zum Reichstag bitte, sagt der Taxifahrer, ich weiß schon, dass Sie da nicht zweimal hinwollen. Und ich dachte, ich wollte einfach nur netz. Also es war, das ist interessant, es war, um das Land zu verstehen. Um die Regeln dieses Land zu verstehen, weil das Land für seine vielen Regeln berüchtigt ist?
Das war nicht in meinem Fokus, aber es war schon so, dass ich dachte, hier gibt es jenseits der Mentalität, mit der du keinen Konflikt hast, so Regeln. Die Menschen leben mit bestimmten Vorstellungen im Kopf, die ich einfach nicht hatte. Und die hatte ich das Gefühl, um hier gut leben zu können, sollte ich sie kennenlernen. Es war gleichzeitig allerdings auch so, dass es einfach mir als eine gute Berufswahl vorkam. Man sagt ja immer, Juristen sind sehr oft Verlegenheitsjuristen, weil sie nicht wissen, was sie sonst studieren sollen. Ein bisschen tendiere ich, glaube ich, bis heute dazu, mir bis möglichst letzter Minute alles offen zu lassen, alles offen zu halten. Keine Türen zur Unnot frühzeitig zu verschließen. Und auch in diesem Sinne war Jura so ein Gedanke, naja, was du dann damit dann später machst, kannst du ja dann noch immer noch sehen. Das ist beim Arzt auch so, aber nicht ganz.
Ja. Sie haben nie als Jurist gearbeitet?
Ich habe als Assessor gearbeitet. Also das heißt, nach dem zweiten Staatsexamen war ich nicht als Anwalt zugelassen, weil ich wusste, dass ich nicht langfristig als Anwalt arbeiten werde. Aber ich war als Assessor, das heißt als Volljurist, nach dem zweiten Staatsexamen. Im Grunde durfte ich halt offizielle Dokumente nicht unterzeichnen. Das musste eben ein Kollege machen. Aber ja, es war so eine Zeit von 1,5 Jahren, in denen ich das gemacht habe. Ja.
Aber an sich wussten Sie auch, als Sie nach Deutschland kamen, Sie möchten was mit klassischer Musik machen.
Das war, als ich 11 war, hatte ich den Berufswunsch, Intendant der Berliner Philharmoniker zu werden. Also
Die meisten 11-Jährigen wissen nicht, dass es die Berliner Philharmoniker gibt.
Ja, ich wusste es bis dahin auch nicht, aber ich war in einer Probe in der Berliner Philharmonie und ich saß da mit dem Sohn eines Freundes, der im Orchester spielt, der Freund meiner Eltern. Und wir waren allein im Saal und es kam dann irgendwann ein mir damals sehr alt vorkommender, soigniert aussehender Herr rein und setzte sich sozusagen vor uns in die Mitte und hörte zu und schüttelte so mit dem Kopf. Und ich habe danach erfahren, dass das der Intendant sei. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist, aber da dachte ich, das ist ja herrlich, so muss es sein.
Also das war die Fantasie eines Jungen. Als Elfjähriger hätte ich jetzt gedacht, ich möchte Dirigent werden. Das kann man noch verstehen. Aber genau, man weiß ja null, was ein Intendant ist, was der eigentlich macht.
Das wusste ich so genau auch nicht. Aber ich glaube, mein Wunsch zu ermöglichen, das klingt jetzt sozusagen so ein bisschen so, als ob ich das sagen muss, aber das ist tatsächlich etwas, was in mir angelegt ist. Sozusagen das Wollen, etwas zu ermöglichen. Dirigent war für mich Herbert von Karajan. Dass ich nicht Herbert von Karajan sein würde, wusste ich. Das ist sozusagen etwas auch, dass man Dirigent sein kann, ohne Herbert von Karajan zu wissen, war mir sozusagen im Inneren nicht klar. Aber ich dachte, naja, du könntest da hinsetzen und das alles sozusagen begleiten, ermöglichen, formen, helfen. Das war eine Fantasie, nicht ganz so klar, wie ich sie Ihnen jetzt erzähle. Aber das, was ich Ihnen jetzt erzähle, trifft im Kern meine Fantasie von damals ziemlich genau.
Und dann war das ja schon irre, damals mit 31, dass Sie Intendant in Hamburg wurden. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, gibt es sonst Intendanten mit 31? Wahrscheinlich.
Ich soll damals der jüngste Orchesterintendant in Deutschland gewesen sein. Darauf habe ich es nicht angelegt. Und das war wirklich großes Glück. Ich hatte meinen Vorgänger hier im Amt, der vorher in Kiel war und davor in Frankfurt war, in Bayreuth kennengelernt und habe ihn von dieser Vorstellung erzählt, in diese Richtung gehen zu wollen. Da, wissen Sie, nach so vielen Jahren Jura, ich hatte damals, war mit einer Promotion, die ich, Klammer auf, nie abschloss, Klammer zu, beschäftigt im Verfassungssteuerrecht, also sehr weit weg davon. Das heißt, man wird so ein bisschen, you get sidetracked, ja, also man wird so ein bisschen, man driftet so ein bisschen natürlich ab, klar. Aber ich habe ihm von dieser Vorstellung erzählt und wir kamen halt immer mal wieder ins Gespräch. Und da passierte es so, dass er entschied, sich auszuscheiden, also sich zurückgezogen hatte und wir die Idee entwickelt haben, naja, was wäre wenn? Ich habe es nicht daran geglaubt und da waren einige Hamburger, unter anderem Helmut Wempe und Hermann Raue, die damals im Vorstand der Symphoniker waren, was heute der Aufsichtsrat ist. Und die haben dann den sehr, sehr jungen Mann, der viele Praktika im Kulturbetrieb gemacht hat, auch viele Referendarstationen im Kulturbetrieb gemacht hat, Theater von innen kannte, der Jura abgeschlossen hat und außerdem auch noch Musikwissenschaft studiert hat, entschieden, diese Chance zu geben. Diesen Menschen bin ich wirklich bis heute sehr, sehr dankbar. Also wenn ich über Helmut Wempe nachdenke, ein wirklicher Herr, der mir sehr viel beigebracht hat, einfach an Haltung, an wie man dasteht. Er war nicht immer mit allem einverstanden, was ich künstlerisch später gemacht habe. Da hatten wir sozusagen sehr dezidierte Diskussionen, nennen wir es mal so. Aber er stand immer wie ein Fels hinter mir. Und schon noch vor dem Beginn sozusagen. Er hat das gesehen, wir haben gesprochen und die haben sich entschieden, das so zu machen. Das war ein großes Glück. Es hätte nicht sein müssen, aber es war wirklich Glück. Und es war auch eine Klarheit von mir, ja, da willst du hin. Also da war Elbphilharmonie noch eine ganz, sagen, ja, mehr oder minder vage Vorstellung, die sich allerdings dann sehr schnell konkretisierte.
Aber hat das damals schon für Sie eine Rolle gespielt? Okay, wenn Hamburg diese Elbphilharmonie bekommt, dann wird Hamburg einen ganz anderen Stellenwert in der Musiklandschaft Europas, vielleicht sogar der Welt erhalten. Und dann bin ich schon da.
Eher so wie Sie es jetzt sagen, nicht ganz, aber eher in dem Sinn von es ist ein guter Ort und es ist eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Ja, also das wäre zu gut, als dass ich es überhaupt hoffen kann. Und wenn wir sozusagen darüber sprechen, naja, dann sehe ich mal, was sich das entwickelt, weil ich könnte eigentlich nichts verlieren, aber gewinnen gäbe es da vieles. Aber ich habe nicht wirklich einen Moment dran geglaubt. Also es war niemals so tickig nicht, dass ich dachte, naja, also wenn, dann so weiter, weil ich eigentlich immer damit rechne, dass es nicht klappt.
Weil es ist ja auch damals ein Sprung gewesen, Berlin ist ja so das Eldorado, würde Udo Lindenberg sagen, für Menschen, die sich für Klassik interessieren. Und man muss sagen, Hamburg war damals Provinz, das hat sich geändert. Was interessant war, ich habe das nochmal nachgelesen und auch mit Kollegen gesprochen, die ja auch schon den Kulturbetrieb in Hamburg lange kennen. Alle haben damals gesagt, dieser junge, hochtalentierte Typ, der tatsächlich, das ist mir jetzt erst aufgefallen, ein bisschen Ähnlichkeit mit Helmut Wempe hat. So stelle ich mir zumindest den jungen Helmut Wempe vor, von den Haaren her allein schon. Ja. Der ist aber schnell wieder weg. So, der will natürlich mehr und so. Und das ist interessant. Was hat sie so lange jetzt in Hamburg gehalten und wie schafft man das 17 Jahre lang, so einen Job zu machen? Also sich ja auch immer wieder neu zu motivieren und nicht zu denken, ich müsste doch mal eigentlich was anderes und so.
Es werden 17, es sind noch nicht ganz 17. Also genau. Man will den Tag nicht vom Abend loben. Es ist eine lange Zeit, das ist vielleicht eine untypisch lange Zeit, weil man in meiner Branche sehr oft sagt, naja, also 10 Jahre und dann sozusagen möglichst wechseln. Es gibt auch Kollegen und Berater und so weiter, die sagen, man muss. Ich glaube, dass es mir liegt und dass ich es tatsächlich auch wichtig finde, dass man, wenn man die Möglichkeit hat zu gestalten, wirklich versucht, das auch zu tun. Und das geht in einer sehr kurzen Zeit in unserer Branche wirklich nur bedingt. Sie planen ja 2-3 Jahre voraus. Das heißt, die ersten 2 Jahre, die ich hier war, habe ich im Grunde nur die Pläne meines Vorgängers ausgeführt. Bis man anfängt, eine eigene Handschrift zu entwickeln und bis man sozusagen alle Gegebenheiten verstanden hat, es vergeht eine gewisse Zeit. Es wäre anders gewesen, wenn ich irgendwo gemerkt hätte unterwegs, jetzt hat sich das, was du tun kannst, erschöpft. Aber dadurch, dass Hamburg sich tatsächlich, genauso wie Sie sagen, so enorm entwickelt hat, dadurch, dass es Möglichkeiten gab, das Orchester zu entwickeln, denn man muss auch sagen, dass die Symphoniker Hamburg sich in den letzten, sagen wir, 15 Jahren, auch schon davor, aber ich rede über das, was ich am besten überblicken kann, in den letzten 15 Jahren tatsächlich enorm entwickelt haben. An Ansehen, an Können hat sich da viel getan. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte zwischendurch, dass an einen Punkt angekommen ist, wo das nicht mehr geht, hätte ich das so nicht gemacht. Aber dieses Gefühl habe ich bis heute nicht. Heute ist es zum Beispiel eines der zentralen Aufgaben, die ich für das Orchester sehe, die Leishalle als Ort für Musik, als Ort der Musik in Hamburg, als Residenzorchester, die wir ja sind, tatsächlich so zu positionieren, dass es international strahlt und auch in den Köpfen der Hamburger ankommt, dass es kein weniger guter Ort ist, sondern ein Ort mit eigener Prägung, mit einem Charakter. Diesen Charakter diesem Ort zu geben, gar nicht so sehr zu erhalten, weil die Leishalle war ja sehr lange einfach ein Vermietungsbetrieb. Das heißt, sozusagen den eigenen künstlerischen Profil, der war hier nicht wirklich angelegt. Natürlich sind hier die Allergrößten aufgetreten und das klebt auch irgendwie an den Wänden und die Luft riecht nach wie vor danach. Das ist so, aber ein dezidiert künstlerischer, ein eigenständiger künstlerischer Profil konnte nie wirklich entstehen. Jetzt steht die Elbphilharmonie, naturgemäß fließt da sehr viel Aufmerksamkeit hin. Und es ist eine sehr wichtige Aufgabe der Symphoniker und in diesem Zusammenhang auch meine, zu denken, wie sich Leishalle anfühlt und was sie für eine Rolle für diese Stadt als Musikstadt macht. Das ist zum Beispiel, das natürlich begleitet uns schon seit Jahren, aber ich glaube, auch jetzt nach dieser Pandemie-Erfahrung bekommt das eine ganz neue Bedeutung. Und mich langweilt das wirklich keine Sekunde. Das ist so. Und ich will auch noch etwas sagen. Ich glaube in diesem Zusammenhang, es müsste sozusagen eine Konstellation woanders entstehen, die mindestens genauso gut ist. Eigentlich geht man weg, damit es besser wird, nicht? Also wenn man weggeht. Und diese Konstellationen, die viel besser sind, die gibt es sicher, weil es immer besser werden kann, aber die sind so dicht nicht gesät. Also das ist jetzt nicht einfach mal so hoppla.
Ja, und man,
das ist ein sehr guter Ort.
Und man unterschätzt oder überschätzt, glaube ich, unterschätzt, wie schnell 17 Jahre vorbeigehen.
Das ist auch wahr, ja.
Oder das ist mir aufgefallen, ich bin jetzt 10 Jahre wieder in Hamburg am Abend und denke, hey, ich bin doch gerade erst gestern angefangen, ja. Die 10 Jahre. Also so, wenn man so hört, 17 Jahre, klingt das nach einem irren Zeitraum, ist er aber gar nicht. Sie müssen mal erklären, ich habe es gesagt, ein Orchester ist ja wie eine Firma. Ich habe das gesehen auf ihrer Homepage, da sind zum Beispiel im Moment Stellen nicht besetzt. Und zumindest sieht es aus, in Ende müssen sie also neue Mitarbeiter suchen. Wem gehören die Symphoniker eigentlich?
Die Symphoniker sind als ein eingetragener Verein organisiert. Das heißt, sie gehören sich selbst im Grunde. Ein Verein, also eine juristische Person des Privatrechts. Wir haben die Mitgliederversammlung, die das höchste Gremium ist. Die Mitgliederversammlung besteht hauptsächlich aus den Musikern des Orchesters. Es kann aber jeder beitragen. Ich glaube, der Beitrag liegt momentan bei 15 Euro im Monat. Also das kann sich fast jeder leisten. Aber es ist natürlich dennoch so, die Musiker sind vor allem vertreten im höchsten Gremium. Wir haben einen Aufsichtsrat und wir tun sehr vieles und verdienen durch das, was wir tun, mit den Tickets, die wir verkaufen, mit der sonstigen Tätigkeit, wenn wir manchmal spielen wir ja in der Oper, in der Hochschule, für andere Institutionen, da verdienen wir sozusagen Geld durch diese Tätigkeit und da verdienen die Symphoniker über 40%. Das klingt, wenn man in wirtschaftlichen Kategorien denkt, wenig. Man muss wissen, dass der Durchschnitt der Orchester in Deutschland, andere Länder sind da nicht vergleichbar, aber im Grunde ist das ja strukturell sehr ähnlich. Der Durchschnitt liegt so bei 19%.
Ja. 19 oder 9-10%?
Nein, 19, 1,9.
19
Prozent. Und wir verdienen sozusagen durch die eigene Tätigkeit 42-43%. Das ist
und enorm viel. Und der Rest kommt dann viel.
Genau, und der Rest ist öffentliche Zuwendung, ohne die der Verein nicht überlebensfähig wäre. Das ist die Struktur.
Genau. Wie war das denn jetzt in Pandemiezeiten? Da sind natürlich diese 42% komplett weggefallen.
So ist es, ja.
Ja, so also ist es. Bis auf so eine Phase, wo es mal kurze Konzerte geben konnte, aber genau.
Im September und Oktober letzten Jahres.
Genau. Mhm. Und was macht man dann? Dann schickt man die Musiker, sind die alle in Kurzarbeit dann?
Das sind sie. Seit März 2020 sind alle Musiker in Kurzarbeit. Wir sind bei jetzt 35%. Man muss ja sozusagen die Arbeitsfähigkeit erhalten. Ein Musiker kann nicht ein Jahr lang nicht spielen und dann glauben, dass es muss ja täglich geübt und erarbeitet werden und überwunden werden und so weiter. Deshalb sozusagen niemals null. Das wäre nicht möglich, aber 35. Und das ist tatsächlich jetzt seit 15 Monaten ist das so. Natürlich wäre diese Zeit nicht zu überstehen, ohne die gleich in der ersten Woche erfolgte klare Ansage der Stadt Hamburg. Wir stehen zu unseren Zusagen. Die Zuwendung kommt. Die Zuwendung, die für das Jahr sonst gekommen wäre, würde kommen. Ohne das und ohne diese Klarheit, wir reden natürlich in dieser Pandemie sehr oft und zu Recht auch von den freischaffenden Künstlern und von den Musikern, die nicht irgendwo angestellt sind und so weiter, die natürlich, bei denen die Auftragslage wegfällt und damit sozusagen überhaupt kein Einkommen, kein Gehalt mehr möglich ist. Und die auch sozusagen bei der Kurzarbeit, wo die Kurzarbeit nicht relevant ist, weil sie eben nicht angestellt sind. Man muss auch erwähnen aus meiner Sicht, was für ein enormer Schritt da Deutschland und Hamburg getan haben, um die Szene, die es auch gibt, die subventionierte Kulturszene, tatsächlich am Leben zu erhalten. Und das ist sehr dankenswert. Und wenn man in andere Länder guckt, absolut nicht selbstverständlich.
Was macht das mit Menschen, für die das ja Lebensinhalt ist, das Leben eigentlich ist, die Musik auf einmal nicht mehr aufführen dürfen, die dann über die Wochen und Monate, ja, man muss es ja sagen, zu so einer Art das Gefühl haben müssen, es interessiert sich niemand für uns und irgendwie sind wir offensichtlich Nebensache in dieser Phase, wo es dann darum geht, dass Baumärkte zwar geöffnet bleiben und Drogerieketten auch, aber Kultur ist jetzt gerade mal nicht so nötig.
Ich möchte das sozusagen in zwei Teilen. Einmal, was macht es mit den Menschen? Tatsächlich, es sind ja Musiker, die bei den Streichern seit den frühen Kindheitsjahren, bei den Bläsern etwas später, weil man erst anfängt, wenn das Gebiss sich irgendwie gesetzt hat, meistens nichts anderes getan haben, als sich mit diesem Instrument auseinanderzusetzen. Das sind ja viele Stunden allein und dann studiert man, das sind ja alles studierte Leute und hat einen Abschluss und dann bewirbt man sich in einem Orchester und hat 18 Monate Probezeit und immer den Druck der Kollegen und so weiter und das bricht plötzlich weg. Man fragt sich schon, was kann man eigentlich, was tut man eigentlich? Und das sind sozusagen, das verträgt jeder ein bisschen anders. Das hängt von der Konstitution ab, aber es ist nicht ein Quell der Fröhlichkeit. Das muss man sagen. Nun haben wir seit der ersten Stunde sehr viel gemacht. Gleich Ende März 2020 haben wir mit einem täglichen Stream angefangen von der Bühne der Leishalle. Wir haben seitdem fast 100 Streams verwirklicht, 50 allein mit dieser Talkshow-Sendung, bei der immer andere Musiker beteiligt waren und Musik gemacht haben. Aber das sind alles Ersatzhandlungen, notwendige und wichtige, die natürlich die Tätigkeit nicht ersetzen, aber die immerhin ein Zeichen gesetzt haben für die Musiker. Wir tun noch immer etwas. Wir gehören einer Institution an, die lebendig ist. Das hilft. Der andere Teil Ihrer Frage ist sozusagen das Bewusstsein von, was tun wir eigentlich in der Kulturbranche, im Kulturbetrieb? Was sind wir tatsächlich? Unterhaltung? Ich war vor einiger Zeit in Kopenhagen, da kommt man am Bahnhof an, gegenüber ist Tivoli, ist naja, also Lunapark und Konzertsaal in einem sozusagen, ja, und Mauer drumherum, damit es ja nicht irgendwie wegläuft, was da drin ist. Es sind tatsächlich Fragen, die sehr wichtig sind. Und ich glaube, dass ein Stück weit, ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, aber ein Stück weit es schon so ist, dass auch die Kulturbranche, wenn ich das so, das ist kein schönes Wort, ein bisschen versäumt hat in den letzten Jahren, also wir alle, ein bisschen versäumt haben in den letzten Jahren, sehr deutlich zu machen, warum ein Kulturleben, ein lebendiges Kulturdasein, ein Leben und Auseinandersetzen mit Kunst in der Öffentlichkeit eben nicht mit Unterhaltungsbetrieb gleichgesetzt werden kann. Das ist sozusagen in so einer Pandemie, in der es ja sozusagen einfach nur geht darum, ja, was schließen wir, was öffnen wir? Die haben ja nicht gesagt, das ja, das nein, sie haben einfach einen Begriff gesucht und so weiter. Okay, in der Schnelle. Die Empörung war da. Die Erklärung, warum das nicht so ist, die ist auch bis heute, soweit ich das sehen kann, ausgeblieben.
Und was hinzukommt, ist, dass die Kultur, Sie verbessern mich, in den vergangenen Monaten, gerade zur Hochzeit der Pandemie, am öffentlichen Diskurs wirklich nur noch am Rande beteiligt war. Der öffentliche Diskurs wurde von anderen, insbesondere von Naturwissenschaftlern, geprägt. Ja. Und die Geisteswissenschaftler, die Kulturschaffenden, die fanden einfach gar nicht mehr statt.
Das, ich werde Sie nicht korrigieren, denn Sie haben zu 100% recht. Also wenn wir sozusagen an die Aussage und an unser Warten so im ersten Halbjahr nicht, was sagt die Leopoldina? Also es ist schon erstaunlich. Also es sind auch Ethiker in der Leopoldina, sind aber alles Mediziner, die Ethiker sind. Wo sind die Literaturwissenschaftler? Wo sind die Philosophen? Wo sind diese Nichtsnütze von Künstler? Man hat die Ironie hoffentlich verstanden. Wo sind die? Und wenn wir sagen, dass die alle über unser Leben und wie wir es leben wollen, nicht zu sagen haben, dann irrt man, aber dann ist es sozusagen auch sehr, sehr tragisch. Und was man natürlich zu wenig beachtet hat, ich sage das allerdings gelassen, weil natürlich viele der Maßnahmen, ich kritisiere nicht die Maßnahmen, viele der Maßnahmen waren notwendig, man muss sie brav und gelassen hinnehmen, weil wir ansonsten dieses Ding nicht wegkriegen. Es ist vollkommen klar. Dennoch, die Klarheit darüber, wie der Virus sich verhält, das sagen uns die Virologen und Epidemiologen und Mediziner und so weiter, wie wir uns verhalten, das sagen uns eher die Schreibenden und Singenden und Musizierenden und denkenden Menschen, und die müssen gehört werden. Und dass das sozusagen in der Dynamik, wie das zu passieren hat, wo mischen diese Menschen sich ein und wie, wenn sie gerade das, was sie sonst tun, nicht tun können. Theater wirkt ja, aber wenn Theater nicht stattfinden kann, weil es eben nicht geht, ist die Frage ja, wie integriert sich sonst? Darüber ist viel gesagt worden im Sinne von sich beklagt worden, dass das sozusagen nicht beteiligt wird. Aber ich glaube, dass die Kunst sich ihren Platz erobern muss. Und das kann man eben
auch zurückerobern muss, weil man hat jetzt so ein bisschen den Eindruck, wenn es so einen Widerstreit gegeben hat zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft, zwischen Natur und Kultur, dann hat die Natur im Moment die Oberhand. Also sowohl die Naturwissenschaft als auch die Natur. Also die Kultur ist dahinter zurück und muss sich jetzt ihren alten Platz langsam wieder erobern?
Wir sind jetzt hier mitten in der Kulturwissenschaftstheorie. Und wenn wir die ernst nehmen, dann müssen wir ja wissen, also was ist die Natur? Also wo begegnen wir jetzt der Natur? Gerade hier in Hamburg mit Cassira hatten wir einen der wichtigsten Kulturphilosophen des 20. Jahrhunderts. Und ich vereinfache das jetzt und die Spezialisten mögen mir verzeihen. Aber es ist doch so, dass wir als Menschen unsere Umwelt gar nicht anders als in Kultur wahrnehmen können. Nicht nur alles, was wir anfassen, ist Kultur, sondern wir denken in Symbol in dem Moment, wo wir aufs Urwald gucken. Wir sehen ja nicht den Urwald, sondern wir sehen das, was das Grün, das wir sehen, uns bedeutet. Das heißt, der Mensch denkt nur in Kultur. Das heißt, ich versuche sozusagen ein bisschen anders auf Ihre Frage zu antworten. Das heißt, diese Vorstellung, dass Natur siegt jetzt, ist sozusagen schon eine Selbstillusion. Man führt sich selbst irgendwie falsch an der falschen Nase herum, weil es ist immer eine kulturelle Frage. Und wenn man das nicht weiß, wenn man das nicht versteht, dann kann man auch nicht beantworten, warum ist der Kulturbetrieb so wichtig? Und ich sage nicht, dass man ihn dann nicht hätte vorübergehend eben schließen müssen, weil es natürlich viele Menschen einfach einen kleinen Raum, geschlossenen Raum müssen jetzt nicht sein. Aber die Diskussion, wann, wie, warum, weshalb, hätte man viel gelassener, viel richtiger führen können, wenn man das verstanden hätte, dass wir immer nur in dem Moment, wo wir geboren werden, schon das Baby und in dem Moment, wo jeder von uns morgens aufwacht, in Kultur denkt. Die Kunst hat in diesem Zusammenhang eine ganz bestimmte Rolle, die in der Kulturwissenschaft übrigens viel zu wenig diskutiert wird oder gar nicht. Das ist seit Platon über Kant und bis heute so, bei Cassira auch. Aber das sind Komplexe, die uns nicht bewusst genug sind. Ich hoffe, dass dieses, was Sie jetzt wahrnehmen, mit mir auch, dass die Naturwissenschaften jedenfalls sozusagen so ein bisschen die Oberhand gewonnen hat, im Ergebnis dazu führen wird, dass man sagt, nein, wir müssen das doch ergänzen. Ich habe die Frage oft gestellt so in meinem Freundeskreis, ja, Natur und Kultur und so weiter, und die sagen immer, ja, wir brauchen beides. Ja, aber wir reden nur über das eine. Und das ist nicht nur falsch, sondern es ist von vornherein falsch gedacht. Es ist nicht nur im Ergebnis falsch.
Das ist ja auch, wenn man an das nächste große natürliche Problem denkt, nämlich den Klimawandel, auch relevant.
Ja,
absolut. Wenn wir den Klimawandel lösen wollen, dann müssen wir uns ja in irgendeiner Form, also kulturell einbringen, klingt jetzt blöd, aber wir müssen etwas tun und damit versuchen wir ja die Natur zu beeinflussen. Und da spielt, glaube ich, die Kultur auch eine große Rolle. Ich war nur so erstaunt tatsächlich, dass die Stimmen so leise waren. Ne? Also dass die Stimmen der Fußball-Bundesliga war so viel lauter als aller Intellektuellen. Und ich habe zwischendurch mich gefragt, das können Sie vielleicht sagen, waren die Intellektuellen von dem Virus unterfordert intellektuell? War das das Problem, dass es so banal war, dass man als Intellektueller sagte, nee, komm, was, damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen?
So habe ich das nicht wahrgenommen. Ich glaube, man hat am Anfang gesagt, ja, was sollen wir jetzt tun? Also wir müssen jetzt einfach uns fügen und es einfach sozusagen jetzt zu einem guten Abschluss führen. Ich glaube, dass das Problem erst richtig evident wurde in der Zeit. Und es hat ja keiner von uns wirklich geglaubt am Anfang, dass diese ganze Situation so lange dauern würde, nicht? Aber ich glaube, dass je länger dieser Teil in uns, in jedem von uns, auch die, die nicht kulturaffin sind, wie man so sagt, und nicht regelmäßig ins Theater gehen und so weiter und so fort, die sind ja kulturelle Wesen. Und für die spielen ja auch das, was in der Kunst- und der Kulturbranche gemacht wird, mittelbar eine Rolle. Je länger das wird, desto offensichtlicher wird das, dass man nicht schweigen kann. Da haben wir aber in den letzten Jahrzehnten tatsächlich wirklich versäumt, uns selbst im Klaren darüber zu werden, was wir eigentlich tun. Was ist die Rolle des Kulturbetriebs? Was ist die Rolle des Kulturbetriebs? Das ist eine ganz einfache Frage, auf die eine einfache Antwort bisher nicht gegeben wurden, obwohl Zeitschriften und Radiosendungen und so weiter Sendungen gemacht haben und Kulturrunden gemacht haben und so weiter und so fort. Es blieb immer ein Stück weit auf dieser machen wir oder machen wir es nicht, sind wir Unterhaltung, sind wir es nicht. Man kann so doch so nicht mit uns umgehen. Das war es im Grunde. Also ich vereinfache das jetzt, aber nicht sehr. Das ist es tatsächlich im Ergebnis. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe darüber auch aus diesem Anlass einen wirklichen Aufsatz geschrieben und ich suche einen Verlag, Herr Heider. Also das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aufsatz, wie ich finde.
Okay, aber das ist ja die Frage, zu welchem Ergebnis sind Sie dem Aufsatz gekommen?
Ich bin zum Ergebnis gekommen, dass wir zurück zur Ästhetik müssen, dass wir sozusagen, dass wir uns nicht im Klaren darüber sind, dass die Ästhetik die einzige verlässliche Quelle ist für Maßstäbe des Umgangs mit der Welt. Und das haben wir vergessen. Das hat mit sehr vielen, das versuche ich zu beleuchten, warum das so ist. Das hat mit sehr vielen geistigen Entwicklungen zu tun, vor allem seit Ende des Zweiten Weltkriegs, war aber auch schon davor so. Und das Ergebnis unterm Strich ist zurück zur Ästhetik. Und das klingt so banal und das klingt so selbstverständlich, dass ein Kulturschaffender sagt, zurück zur Ästhetik. Aber ich nehme es absolut nicht so wahr, dass der Kulturbetrieb jetzt in den letzten, sagen wir 10 Jahre, die lassen sich jetzt von fast jedem unserer Zuhörer überschauen, der Kulturbetrieb vor allem dadurch aufgefallen ist, dass er sich mit ästhetischen Problemen beschäftigt hat. Da war doch, das wissen wir alle und das muss auch sein, aber eben nicht nur, waren soziale, soziologisch gefasste, politische Fragen absolut im Mittelpunkt. Theater muss politisch sein. Das unterschreibe ich. Es gibt gar keine Möglichkeit, aber aus ästhetischen Gründen. Und diese Verbindung, ja, diese Verbindung ist, wird nicht verstanden. Also es klingt jetzt, ich will es eigentlich nicht so sagen, aber das ist so ein bisschen das, was ich wahrnehme.
Da geht es dann auch um sowas wie die Ästhetik eines demokratischen Gemeinwesens.
Absolut, da geht es um.
Also das eine hat mit dem anderen zu tun. Ne? Mein Gefühl ist, wie wir miteinander umgehen, das wird auch dadurch geprägt, wie Kultur sich versteht. Also das, was Sie eben erzählt haben, das Soziologische, das Politische im Mittelpunkt steht, aber eben auch nicht die Frage, wie funktioniert eine Auseinandersetzung in unserem Land über Themen? Und das hat man jetzt ja beim Virus auch komplett gemerkt.
Völlig richtig. Das hat vor allem damit zu tun, dass uns das Ästhetische als Erkenntnisquelle, auch als politische Erkenntnisquelle, ein Stück weit abhanden gekommen ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das sozusagen vollkommen unverfänglich ist, weil es sozusagen ein bisschen historisch ist. Aber lass sich übertragen. Wir reden oft über das Tragische und was Tragik ist und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich alle Hegel im Kopf, der Widerstreit zweier berechtigter Ansprüche, nicht? Und es gibt auch andere Analysen. Das sind immer Analysen der Philosophie und der Geisteswissenschaft. Das, was auf der Strecke bleibt, ist die Beschreibung des Horrors, des Schreckens, des Unsagbaren, des Schwarzen ohne Boden, dem man im Tragischen begegnet. Darüber lässt sich nicht diskursiv verhandeln. Wenn wir das sozusagen diskursiv sagen könnten, also im Gespräch jetzt so schildern könnten, ohne entweder kitschig oder in psychoanalytische Terminologie abzudriften, die ja immer nur partikulär, individuell relevant sein kann, dann allerdings sehr. Wir können in diesen Begriffen nicht darüber reden. Wir müssen es erleben. Wir müssen es in einem Werk erleben, das uns begegnet. Und wenn wir das nicht, dem nicht begegnen, geht uns ein Stück unserer Vernunft verloren. Nicht ein Stück unserer Emotion, nicht ein Stück unserer Träumerei, nicht ein Stück unseres milden Lächelns, nicht ein Stück von irgendetwas, was dekorativ am Rande ist. Ein Stück unserer Vernunft geht uns verloren, weil der Mensch eben nicht nur eine Vernunft und nicht nur eine Vernunftsquelle hat, nicht nur die diskursive. Und ich glaube, dass sich nicht nur bessere Gesellschaft mit diesem Bewusstsein machen lässt, sondern auch bessere Politik. Das ist ganz entscheidend. Darüber wurde in den letzten Jahren und wird nach wie vor, fast jetzt schon aus Gewohnheit, nicht genug gesprochen. Und das hat natürlich direkt damit zu tun, welche Rolle Kulturbetrieb, Theater, Museen, alles, was wir, Musik natürlich, Oper, alles, was wir sozusagen dazu zählen wollen, das hat direkt damit zu tun, dass sich dieser Kulturbetrieb dieser Rolle sich nicht mehr bewusst ist und sie dann auch nicht mehr einfordert. Ich sage nochmal, damit habe ich nicht gesagt, man hätte die Theater nicht schließen dürfen.
Das eine mit dem anderen nichts. Ist es auch eine gewisse Selbstbezogenheit gewesen, dass vielleicht dann auch so eine Selbstzufriedenheit, die man feststellt, weil gerade in Hamburg ging es ja den Kulturschaffenden gut, man es musste auch das, was man tat, es wäre so, okay. Man
muss es nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob sozusagen bei einer Neugründung eines Theaters in einem afrikanischen Dorf, wo das sozusagen ob das dann anders ist. Aber es geht in Deutschland, in Europa, in Amerika sowieso so. Es ist sozusagen eine Verlegenheit. Es ist sozusagen eine Begriffslosigkeit und eine Verlegenheit im Kulturbetrieb selbst da, die darauf zurückzuführen ist, dass man im Grunde die Rolle des Ästhetischen vergessen hat. Das ist Selbstzufriedenheit. Naja, man kann es ganz, ganz einfach, glaube ich, auch schon dadurch erklären, dass solange es läuft, läuft's. Ne? Also ich meine, dann kommt die nächste Premiere und dann kommt die nächste Premiere und dann kommt das nächste Konzert und dann kommt das und dann kommt das und das kommt das und man ist sehr, 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 sehr beschäftigt. Es ist wie, ich glaube, es ist wie in anderen Branchen, solange es läuft, die Aufträge kommen rein, man erledigt das so gut es geht, dann gibt es sozusagen ein paar Unstimmigkeiten, die muss man klären, damit es weitergehen kann. Und man fragt sich irgendwann mal nicht mehr, halt, warum? Was tun wir hier eigentlich? Sehen Sie, das kann auch dem Kulturbetrieb passiert sein.
Und übrigens, das ist, glaube ich, auch in den Medien zwischendurch, so wie mir neulich mal ein Kollege gesagt, dass sie auch Verlage zwischendurch mal wieder darauf konzentrieren müssen, was sie und warum sie das eigentlich tun, dass es eben nicht nur zum Beispiel für Zeitungen und Zeitschriften ums Geld verdienen geht, sondern was eigentlich die Aufgabe ist, die dahinter steckt. Sie haben in dem Fragebogen, den ich einen zuschicke, einen schönen Satz dazu gesagt, wahrscheinlich meinen Sie das damit, auf die Frage, was wollten Sie immer schon mal sagen, haben Sie gesagt, darf ich zwei? Die eine ist Danke Hamburg und die andere ist, eine zur Revolution voranschreitende Schönheit ist denkbar und möglicherweise wieder nötig. Das ist letztendlich zusammengefasst das, was Sie eben erklärt haben, ne?
Das ist genau das, ja. Und ich bin Ihnen wirklich, ohne Schmu, wirklich sehr, sehr dankbar, dass Sie das lesen. Also, dass Sie das hören, weil ich finde, das kommt tatsächlich zu kurz, auch im Bereich des Kulturjournalismus, den ich zur Kulturbranche zähle, zu diesem Zweck. Also man kann auch was anderes, eine andere Teilung sagen. Das kommt zu kurz. Ich beobachte das, und das fassen Sie jetzt bitte nicht als irgendeine Kritik auf, als die es nicht gemeint ist, ja, an das Hamburger Abendblatt und so weiter. Das ist nicht, aber es ist ein ganz globales Phänomen. Natürlich ist auch so in dem Moment, wo der Kulturbetrieb sozusagen eine bestimmte Vorstellung von sich nicht hat, hat auch sozusagen der Kulturjournalismus den nicht mehr, beziehungsweise muss ihn zurufen. Aber wenn er es auch im Täglichen tut und es gibt immer irgendetwas zu kommentieren und voranschreiben, geht auch da die Reflexionsebene verloren. Das ist ein allgemeines Phänomen. Da würde ich mir wünschen, dass wir alle Kulturschaffenden im weitesten Sinne da uns erinnern, dass wir ja das wagen müssen. Das ist ein Wagnis. Es ist ein Wagnis. Es ist nicht sozusagen, das jetzt zu tun und zu sagen, ist ein Wagnis, wie es überhaupt immer ein Wagnis ist. Nicht? Also es ist
ein anderes Wagnis steht uns ja auch bevor, nämlich nach der Sommerpause.
Ja.
Gehen wir mal alle davon aus, Sommerferien vorbei. Mein Gefühl ist, dann geht der Kulturbetrieb wieder los. Aber die entscheidende Frage, die ich mir stelle, ist dann die Sehnsucht nach Konzerten in Ihrem Fall der Menschen größer als die Angst vor geschlossenen Räumen und anderen Menschen?
Ich habe Familie nach wie vor in Tel Aviv, die sagen mir, dass sozusagen die 50% Karten, die man sozusagen für Oper und Theater und Konzert haben kann momentan noch, da sitzt man mit Maske, aber eben bei halb gefüllten Sälen, enorm ist. Also die Karten sind sofort weg. Das Gleiche berichten mir Kollegen in Kopenhagen, wo jetzt plötzlich alles wieder geöffnet ist. Also man kriegt keine Karte. Und die Erfahrung nach der spanischen Grippe von damals, wie lange ist es her?
1918. Jahre. Also ja, das ist schon ja. 100 Jahre, knapp 100 Jahre.
Ja. War genauso. Also der Ruf und die Begeisterungsfähigkeit von Menschen für Kulturangebot wurde größer. Ich habe die Hoffnung, dass es diesmal auch und hier auch so sein wird.
Wird diese Online-Variante, Sie haben es vorhin gesagt, Sie gehörten zu denen überhaupt, zu den Kunstschaffenden, die am stärksten online vertreten waren, bleibt das? Also wird es neben dem stationären, nenne ich jetzt mal Konzerten, auch immer jetzt eine Symphonikerschiene online geben, ein Angebot, weil damit können Sie natürlich auch Leute erreichen, die Sie sonst nicht mal so eben erreichen können, weil Sie immer nur an einem bestimmten Ort gerade auftreten.
Diese Erfahrung verschwindet nicht. Wir haben wirklich sehr viel technische und auch sozusagen dramaturgische, wie macht man sowas, Erfahrung gesammelt. Da habe ich übrigens ohne Quatsch also sozusagen die Arbeit von Journalisten, von Radio, aber auch von sozusagen Printjournalisten erstmal in ihrer Stressdimension verstanden. Jeden Tag so ein Ding abzusetzen, meine Güte. Also es ist wirklich Chapeau. Ich glaube, diese Erfahrung verschwindet nicht. Die entscheidende Frage ist nur, wie schafft man das, dieses Medium Internet, wie schafft man dieses Medium Computer, das ja eben diese fabelhafte Eigenheit hat, man kann sich verbinden über Kontinente und in Echtzeit und so weiter. Das ist ja das eigentlich Faszinierende daran. Wie schafft man das, in die Kunst es einzubinden? Das heißt, nicht nur eine etwas glatte Plattform von Abbildung von etwas, was stattfindet, dann ist es platt und wird nicht lange überleben. Aber wie schafft man das sozusagen, Internetkunst tatsächlich zu schaffen und lebendig zu machen und mit der eigenen Tätigkeit zu integrieren. Das halte ich für ein Zukunftsfeld. Das glaube ich, da wird sich noch viel tun.
Wir haben angefangen mit Ihnen. Das ist auch aus persönlichem Interesse eine Frage, die mich natürlich umtreibt. Und wie schafft man es, den Menschen, die einen erleben, als jemand, der schon so lange da ist, zu erklären, du, es kann auch sein, dass ich nochmal 10, dass ich nochmal 17 Jahre bleibe. Ihr müsst jetzt nicht glauben, nur weil ich lange da bin, verschwinde ich jetzt nächste Woche.
Muss ich das erklären?
Nee, weiß ich, ich frage mich das auch für mich. Man ist selber so, dass ich finde, man kommt immer so, geht es Ihnen nicht so? Ich will nicht sagen, man kommt nicht in Erklärungsnot, aber man denkt so.
Doch, ja.
So, ich finde immer, das hat neulich jemand in diesem Podcast gesagt, solange einem die Kolleginnen und Kollegen noch widersprechen, kann man auch bleiben. Schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, es sagt eigentlich keiner mehr was, sondern es wird nur noch das gemacht, was der in dem Fall jetzt der Intendant möchte.
Ja, ich finde es sehr richtig. Also es muss lebendig bleiben. Und wenn es nicht lebendig ist, dann sollte man schleunigst nach Hause gehen und was anderes tun.
Gibt's so, bei Ihnen, Sie sind ja noch nicht 50, anders als ich. Gibt es da so, ist 50 so eine Grenze, wo Sie sagen, Mensch, also bevor ich 50 bin, muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie dann die nächsten 15 Jahre gehen? Oder spielt sowas gar keine Rolle?
Das Alter. Darf ich Ihnen sehr persönlich antworten, vielleicht zu persönlich? Ich habe mir, als mein Vater vor bald 12 Jahren starb, vorgenommen, wenn es mir dann auch irgendwann mal so geht und dass es so sein wird, steht ja ziemlich fest, dass man sich verabschiedet und es vielleicht noch einen Moment, eine Sekunde der Gnade gibt, darüber nachzudenken, wie es war, habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall versucht zu haben, das Gefühl zu haben, ich habe in diesen Eimer Leben tief hineingegriffen und habe mit einer breit aufgespreizten Hand so viel rausgeholt, wie es nur geht. Und das versuche ich jeden Tag zu tun. Insofern ist es nicht so sehr, dass ich sage, jetzt werde ich bald 50 und muss noch. Das ist mein Gefühl jeden Tag.
Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch der Trick, dass man dann nämlich auch nicht merkt, dass auf einmal 17 Jahre vorbei sind. Wenn man nämlich nur tageweise denkt, dann spielt sozusagen die Addition dieser Tage gar kein, ist völlig egal. Der eine Tag ist vorbei und beim nächsten Tag geht es von null wieder los. So ist ich es. Könnte, das ist wie gesagt, ich könnte Ihnen noch, wir müssen es noch wieder fortsetzen, ich könnte Ihnen noch stundenlang zuhören. Aber Sie müssen jetzt das Programm Danke. Vorstellen für die nächste Saison.
Ich muss das Programm vorstellen, ich möchte auch das Programm vorstellen für die nächste Saison und die Kollegen warten gleich. Danke, es war ganz toll, mit Ihnen zu sprechen.
Ich habe mich auch gefreut. Noch ein letzter Tipp, wann wird es das erste voll ausverkaufte Leihshalle, Elbphilharmonie, was auch immer, der Symphoniker wieder geben? Ist das noch 2021?
Voll ausverkauft, meinen Sie?
Also voll ausverkauft hieß es ja auch, wenn man nur 500 Plätze verkauft, ist es auch ausverkauft, ich weiß. Ach so. Aber eine Leihshalle ohne einen freien Platz, selbst die sichtbehinderten Plätze oder Elbphilharmonie, großer Saal, wann gibt's das wieder?
Ich glaube Anfang 2022. Aber wir freuen uns jetzt erst einmal auf das Smart Agritch Festival, das am 19. Juni beginnt. Und da hoffe ich sehr, gerade mit den Ansagen aus dem Rathaus heute, dass wir da schon mit Publikum wieder rechnen dürfen.
Vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Heider.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.